An dieser Stelle wollen wir die Kinder wieder ganz herzlich grüßen im Gottesdienst. So viele sind heute gar nicht hier, deswegen schätze ich mal, ihr sitzt größtenteils zu Hause vorm Bildschirm. Ich habe zwei Dinge mitgebracht, zwei Konservendose, eine ohne Etikett, eine mit Etikett. Und ja, was hat es damit auf sich? Die Larissa wird euch eine kurze Geschichte vorlesen.
Die Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, heißt: Mach die Etiketten ab. Wer ist denn dieses hübsche Mädchen in der zweiten Reihe? Fragte Papa und deutete auf Carlas Klassenfoto. Carla kicherte: Ich? Auch sehen! Der dreijährige Leo zog seinen Papa am Hosenbein, also hob ihn der Vater hoch und setzte ihn sich auf den Schoß. Wer ist das? Wollte Leo wissen und deutete auf ein dunkelhaariges Mädchen. Oh, das ist Stefanie. Die ist sehr reich und hochnäsig. Carla rümpfte die Nase, als Leo auf ein anderes Mädchen deutete. Das ist Melanie. Die ist total dumm. Und das ist Mehmet, fuhr sie fort. Er ist Ausländer und hat einen komischen Akzent. Das hier ist Kevin. Er hat eine dicke Brille und ist echt schlau, aber seltsam. Magst du eigentlich niemanden in deiner Klasse? Fragte ihr Vater. Doch, meinte Carla, eigentlich die meisten. Oh nein, rief die Mutter in diesem Augenblick. In den Händen hielt sie zwei glänzende Konservendosen. Leo hat die Etiketten von ein paar unserer Konservenbüchsen abgemacht, stöhnte sie. Jetzt weiß ich nicht mehr, was da drin ist. Der Vater lachte erst leise, dann immer lauter. Bald lachten alle. Ich glaube, es gibt ein paar Tage lang Überraschungsessen bei uns, meinte die Mutter. Heute sollte es zum Nachtisch Birnen aus der Dose geben, aber jetzt müssen wir das nehmen, was in dieser Dose ist. Sie hielt eine Büchse hoch und öffnete sie dann. Grüne Bohnen, verkündete sie und sah Leo an. Und du, junger Mann, isst dein Anteil ohne Murren. Während des Abendessens meinte der Vater: Wir neigen dazu, Menschen mit Etiketten zu versehen, so wie man es bei Dosen macht. Wir sagen, die Reichen seien hochnäsig, die Armen dumm, die Schlauen seltsam und die Ausländer komisch. Carla, ich glaube, du solltest die Etiketten von deinen Klassenkameraden wegnehmen. Wir dürfen anderen Menschen keine Etiketten verpassen. Carla sah auf ihre grünen Bohnen. Ich verstehe, was du meinst, Papa, sagte sie. Nur das Innere zählt, nicht wahr?
Ja, vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr jemanden gleich ein Etikett verpasst und den damit verurteilt. Aber oft ist es im Inneren gar nicht so, wie es außen aussieht. Und ja, manchmal liegen wir auch einfach falsch mit unserem Etikett. Und darum soll es heute auch ein bisschen in der Predigt gehen, dass wir Menschen und Sachen einschätzen und Gott aber das ganz anders manchmal beurteilt, als wir denken. Und wir singen jetzt noch ein Lied, die 465 mit weitem Horizont. Und danach dürft ihr Kinder und alle anderen auch dann bei der Predigt gut zuhören.
Wer ist der Größte? Wer ist der Schnellste? Der Stärkste? Das interessiert uns Menschen meistens ganz schön sehr. So sehr, dass wir sogar große Events machen, Sportevents, wo es darum geht zu schauen, wer ist der Beste, der Größte, der Schnellste. Es gibt Pokale, die Olympiade, wo Weltrekorde aufgestellt werden, die Spitze der menschlichen Leistungsfähigkeit. Es gibt Weltmeisterschaften. Man vergleicht sich, wo stehe ich, wo stehen die anderen, wer ist besser, größer, schneller. Das ist im Sport ziemlich deutlich so, ist aber eigentlich auch auf Arbeit vielleicht so, dass man sich mit seinen Kollegen vergleicht. Wie arbeitet der, wie arbeite ich, wer schafft mehr, wer bekommt mehr, wer hat mehr. Und es kommt irgendwie darauf an, was darzustellen, eine gute Position zu haben, vielleicht was zu sagen haben, das will man doch vor den anderen herausragen, irgendwie besser dazustehen. Eine gute Ausgangsposition oder eine gute Stellung zu haben. Und das macht auch bei uns nicht halt. Das hat auch schon die Jünger beschäftigt. Wer ist denn der Größte? Ich würde gern eine gute Position haben. Ich lese uns da mal eine kurze Stelle aus Markus 10 vor. Ihr dürft es gerne mitlesen. Im Markus-Evangelium Kapitel 10, ab Vers 35, eine Begebenheit. Und es treten zu ihm, also zu Jesus, treten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Ich überspringe ein paar Verse und springe in den Vers 41. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Also die beiden Jünger gehen zu Jesus und sagen: Wir hätten gern die zwei nächsthöchsten Positionen in deinem Reich. Zur Rechten und Linken, das sind also Ehrenplätze, Plätze einer Machtposition. Sie wollen sich eine gute Stellung erarbeiten oder eine gute Stellung erbitten. Und das ist natürlich auch ganz klar, die anderen, die das hören, die sind darüber nicht so wahnsinnig begeistert. Hier steht, sie werden unwillig. Man kann vielleicht auch sagen, sie sind ein bisschen sauer geworden über die beiden. Und das kann man durchaus auch verstehen. Weil die waren ja zu 12 unterwegs. Warum sollen die zwei jetzt sich da was Besonderes holen? Ja, das ist, am Ende ist das Ganze ein Thema mit einer ganzen Menge Stolperfallen und einer ganzen Menge Brisanz. Da stecken Themen drin wie Stolz und Hochmut, wenn man doch vielleicht irgendwie eine gute Position hat oder beliebt ist. Aber auch Neid und Missgunst, wenn der andere was hat, was ich nicht habe. Wenn der andere vielleicht besser dasteht als ich und ich ihm das nicht gönne oder selber dort an der Stelle wäre. Es hat auch was mit unserem Selbstwert zu tun. Habe ich vielleicht einen schlechteren Wert oder einen schlechteren Blick auf mich selbst, wenn ich nicht der bin, der ganz vorne steht? Oder bilde ich mir was darauf ein, ganz vorne zu stehen? Es ist also ein Thema mit großer Brisanz, mit großem Stellungswert. Wer ist der Größte? Wer steht oben? Wer steht vorne? Und wir wollen uns deswegen ein paar Gedanken darüber machen. Wie ist das denn bei uns so? Wie bewertet Gott das Ganze denn? Welchen Maßstab setzt er vielleicht? Vielleicht anders als bei uns? Und am Ende natürlich die Überlegung, was heißt das Ganze dann für uns? Was wollen wir daraus lernen? Wir beginnen also damit mal zu überlegen, wie sieht das Ganze bei uns aus? Wir haben gerade die Geschichte oder die Begebenheit von den Jüngern gelesen. Auf der Suche oder am Streben nach guten Plätzen in der Herrlichkeit bei Jesus oder in Jesu Reich. Es waren Ehrenplätze, es waren Plätze mit Machtpositionen und man kann das durchaus nachvollziehen, dass die Jünger da mal nachfragen, denn Jesus macht in dem Zeitrahmen oder davor macht er den Jüngern klar, dass sein Reich bald kommt. Und Jakobus und Johannes wollen sich da auf jeden Fall schon mal die besten Plätze sichern. Auch oder obwohl sie noch gar nicht so richtig gewusst haben, wie Gottes Reich denn wirklich aussehen wird. Und der weitere Verlauf der Geschichte zeigt uns dann auch, dass sie ein bisschen falsch lagen mit ihrer Vermutung und am Ende ganz schön überrascht waren, wie alles geworden ist. Aber erstmal eine gute Position sichern. Ich denke, das kennen wir auch. Da wird schon mal am Buffet ein bisschen gedrängelt, dass man ganz vorne dran steht und als erstes aufgestanden, wenn das Buffet freigegeben ist. Da wird in der Straßenbahn schon mal der Ellenbogen ein bisschen ausgefahren und wird sich an die Eingangstür schnell gedrängelt, damit man auch wirklich einen Sitzplatz abblattert. Also es ist schon auch so bei uns, wir wollen uns irgendwie in eine gute Position erarbeiten. Dass wir eine gute Stellung haben wollen, Wir wollen angesehen sein, geachtet, vielleicht auch was zu sagen haben, in einem gewissen Maße. Man will vielleicht auch nicht ganz an erster Front stehen, aber so ein bisschen was entscheiden und gestalten, das will man schon. Oder doch auch irgendwo herausragen, für was Besonderes Komplimente bekommen, für eine besondere Fähigkeit. Und versuchen, uns da irgendwie hinzuarbeiten. Und andererseits schauen wir vielleicht auch besonders auf die, die schon in so einer Position sind. Und denken uns, Mensch, wenn ich das auch schaffen würde, wenn ich da stehen würde, das wäre was. Egal, ob das auf der Arbeit ist, ob das in der Nachbarschaft ist, wenn man sich den Garten vom anderen anguckt vielleicht, oder das Auto, was der Nachbar fährt. Vielleicht auch in der Gesellschaft gibt es Menschen, die sind angesehener als andere. Und man wäre vielleicht schon lieber auch gerne auf der angesehenen Seite. Jetzt ist es gerade wieder so, der große Corona-Ausbruch in der Fleischerei wird vermutlich auch auf einen Gottesdienst wieder zurückgeführt. Und dann denkt man sich als Christ auch wieder, Mensch, das ist jetzt nicht unbedingt gut für unser Ansehen als Christen in der Gesellschaft, wenn es auf sowas zurückgeführt werden kann. Vielleicht auch in der Familie, in der Großfamilie, aber auch in der Kleinfamilie will man doch irgendwie eine gewisse Stellung haben, was zu sagen haben, will nicht der sein, der immer überstimmt wird. Und ich denke, in der Gemeinde ist es genauso. Auch da will man vielleicht auch gern gesehen werden oder dabei sein, geachtet werden und vielleicht der sein, den die Leute immer gerne einladen. Deswegen denke ich, es ist wirklich in allen Lebensbereichen ein relevantes Thema, darüber nachzudenken. Und ich denke, deshalb ist es auch besonders wichtig, uns einmal anzuschauen, wie ist denn Gottes Ansicht dazu, wenn es darum geht, vorne zu sein, herauszuragen, der Größte zu sein, der Angesehenste zu sein. Und wir wollen ein paar Bibeltexte untersuchen, das heißt, ihr werdet die Bibel heute ein bisschen brauchen, aber das schadet ja sicherlich nicht. Die erste Stelle, die ich lesen möchte und die ich uns anschauen möchte, die sollte auch den Kindern bekannt vorkommen. Also ihr müsst jetzt mal besonders zuhören, denn es ist noch gar nicht lange her, da haben genau diese Begebenheit der Janis und der Marco euch vorgespielt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich lese uns das Ganze mal vor. Wir sind wieder im Markus-Evangelium, diesmal aber im 12. Kapitel. Lese ich Markus 12 ab Vers 41, also ganz am Ende vom Kapitel. Lesen wir von Jesus: Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ein kurzer Text, nur 4 Verse, aber da steckt eine ganze Menge drin. Da können wir eine ganze Menge lernen. Jesus beobachtet hier die Leute beim Spenden und hebt, oder es werden 2 Personen oder Personengruppen herausgehoben. Es sind einmal die Reichen. Da ist jetzt, sind mehrere genannt. Und die legen viel Geld ein, große Summen. Und es ist jetzt nicht explizit erwähnt, aber man könnte auch annehmen, dass sie das so gemacht haben, dass es möglichst viele Leute mitbekommen. Also aus der Bergpredigt zum Beispiel wissen wir, dass die Pharisäer ihre frommen Handlungen gerne sehr öffentlich durchgeführt haben, dass alle gesehen haben, wie sie beten, dass alle gesehen haben, wie sie fasten. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch das Geld geben, das Spenden und das Opfern in eine sehr öffentliche, aufsehenerregende Tätigkeit gewesen war. Und das ist ja auch erstmal eine sehr beeindruckende Angelegenheit, wenn jemand also wirklich eine große Summe in den Opferstock legt, da denkt man, Wahnsinn, da kann richtig was passieren, da kann man richtig was mit anfangen. Und dann haben wir da eine Witwe, die gibt nur einen Cent, also wirklich wenig und sicherlich auch nicht mit großem Tamtam ringsrum, so dass es alle mitbekommen, und das wird wahrscheinlich so still und heimlich nebenbei mal gewesen sein. Wie bewertet Jesus diese Szene? Er schätzt die Gabe der Witwe viel höher ein als die hohen Summen der Reichen. Warum? Er begründet das so: Die Reichen geben von ihrem Überfluss etwas ab. Das tut denen wahrscheinlich auch nicht groß weh. Ich dachte da so an manche Spendengala, die es heutzutage gibt, wo die Schönen und Reichen der Welt zusammenkommen, irgendwelche tollen Sachen sich angucken und dabei Geld spenden. Und da kommen große Summen zusammen, Millionensummen. Wenn man sich dann aber überlegt, dass die Leute vielleicht mehrere Millionen im Jahr verdienen, dann ist die Summe schon gar nicht mehr so groß. Es ist eine Abgabe vom Überfluss. Und die Witwe, die opfert ihr Lebensnotwendiges. Die hat nicht viel und das Wenige, was sie hat, das gibt sie sogar noch. Was lernen wir also daraus? Das Erste, was wir lernen, ist, für Gott sind absolute Zahlen nicht so entscheidend. Und das steht schon im Gegensatz zu unserem Denken. Wir denken schon eher, mit 5.000 Euro Spenden, da kann man mehr reisen, als mit 5 Euro. Also sind natürlich die 5.000 Euro wesentlich besser und eine wesentlich bessere Gabe. Und wir würden den, der das Geld gibt, wahrscheinlich auch höher schätzen, als den, der plus 5 Euro gibt. Oder jemand, der schon 20 Fremde mit in Gottesdienst gebracht hat, der wird natürlich auch sehr geschätzt. Der macht ja wirklich was. Und der andere hat vielleicht bloß einen mal mit in Gottesdienst gebracht. Naja, das ist ja jetzt nicht so viel. Schön, dass er auch mitgebracht hat, aber 20 Leute, das ist doch was. So denken wir das vielleicht oft. Aber für Gott ist das nicht entscheidend. Für Gott ist was anderes entscheidend, nämlich die Einstellung oder das Herz hinter der Handlung ist entscheidend. Mit welcher Motivation tue ich was? Geht es mir um meine Selbstdarstellung, wie vielleicht die Reichen, wenn sie mit großem Tamtam große Summen einlegen, dass alle Leute sehen, was sie so machen? Habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, naja, eigentlich wird es von mir erwartet, eigentlich müsste ich es machen. Dann mache ich es halt. Habe ich irgendwie Druck von anderen, die sagen, Mensch, als Christ macht man das aber, als Christ gibt man aber seinen Zehnten oder als Christ lädt man Freunde ein oder als Christ macht man dies oder das. Ist das mein Grund, warum ich vielleicht in den Gottesdienst komme oder warum ich die Musik im Gottesdienst mitmache, weil jemand anders mir das sagt, dass ich das machen soll? Oder steckt die Liebe zu Gott, zu Gottes Reich und zu den Menschen hinter dem, was ich tue? Können wir uns überlegen. Im zweiten Bibeltext, den ich mir nochmal anschauen möchte, der soll den Punkt auch nochmal vertiefen. Der Gedanke, was steckt hinter meiner Handlung? Und da springen wir jetzt mal in die Apostelgeschichte. In das 4. Kapitel, Apostelgeschichte 4. Ganz am Ende. Apostelgeschichte 4, ab Vers 34. Da wird die erste Gemeinde in Jerusalem beschrieben. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zypro von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein Mann, aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, an deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ich finde immer, das ist eine ganz schön heftige, erschreckende Begebenheit. Wir wollen uns das Ganze mal genau anschauen. Die Situation: Es geht um die Gemeinde in Jerusalem, noch ziemlich in ihren Anfängen, kurz nach Pfingsten. Petrus und Johannes mussten sich vor dem Hohen Rat schon bewähren, verteidigen dafür, dass sie von Jesus erzählt haben. Und dann kommt da eine Beschreibung der Gemeinde, wo festgestellt wird, die Leute sind ein Herz und eine Seele, kümmern sich umeinander, es muss keiner Not leiden, weil füreinander gesorgt wird. Die Besitz haben, Ländereien, die verkaufen das Ganze und stellen das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Über den wirtschaftlichen Sinn und ob man das so machen muss, ist ein anderes Thema, aber die Christen haben das erstmal so gemacht. Es ist erstmal eine Beschreibung. Und ein Beispiel wird dafür genannt: Josef aus Zypern, auch Barnabas genannt, der hatte einen Acker, hat den verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Und das klingt auch so, als ob das eine öffentliche Übergabe war, wenn da steht, es wurde den Aposteln zu Füßen gelegt, vielleicht in der Gemeindestunde oder wenn sie sich getroffen haben. Und das haben mehrere so gemacht. Und dann wird ein zweites Beispiel genannt: Hananias und Sapphira. Die haben auch einen Acker oder ein Gut, verkaufen das und geben den Aposteln Geld. Der einzige Unterschied ist, sie geben nicht das ganze Geld, was sie dafür erhalten haben, sondern behalten einen Teil für sich. Und das Ergebnis ist, beide müssen sterben. Warum? Was ist das Problem? Warum so ein traumatisches Ende? War das Problem jetzt, dass sie nicht alles gegeben haben, sondern nur einen Teil? So wie Barnabas das vielleicht gemacht hat, der das ganze Geld gegeben hat. War das das Problem, dass sie bloß einen Teil gegeben haben? Nein, ich glaube nicht, dass das das Problem war. Petrus sagt ja auch zum Hananias: Es war dein Besitz, das war dein Geld, du kannst es so machen, wie du das für richtig hältst. Und wenn sie bloß 5% davon gegeben hätten und gesagt hätten, hier, das ist ein Teil von dem Geld, dann wäre das sicherlich auch nicht das Problem gewesen. Ihr Problem war, dass sie diesen Geldteil als das Ganze dargestellt haben. Das wird dann deutlich, wenn Petrus nochmal die Frau fragt: War das wirklich das ganze Geld, was ihr dafür bekommen habt? Das war das Problem. Also anders gesagt, es ging den beiden gar nicht so sehr um die Armenhilfe oder um den Einsatz für Gottes Reich. Ihnen ging es mehr um die Darstellung. Sie wollten genauso auch angesehen sein, wollten genauso sagen, hier, wir haben was verkauft und wir geben alles der Gemeinde, wollten sich aber auch noch vielleicht die finanzielle Sicherheit bewahren.
Aber Gott sieht weiter. Er sieht das Herz und die Motivation. Hananias und Sapphira ging es nicht in erster Linie um Gottes Reich, sondern um ihr Ansehen und vielleicht auch um ihre finanzielle Sicherheit. Und das sehen wir auch hier. Das Entscheidende ist nicht die Handlung an sich. Das Entscheidende ist das Herz, die Einstellung dahinter. Ich bin mir sicher, wenn Hananias und Sapphira von Herzen die Hälfte vom Geld gegeben hätten und gesagt, hier, wir geben die Hälfte, die andere Hälfte brauchen wir vielleicht für uns, dann wäre das kein Problem gewesen. Gott sieht das Herz und die Motivation dahinter. Als dritte Stelle wollen wir uns nochmal aus dem Markus-Evangelium die Stelle mit den Jüngern anschauen. Denn wir haben uns erstmal bloß durchgelesen, was die Jünger so gesagt haben und gewollt haben. Aber spannend ist ja jetzt, wie bewertet Jesus das Ganze oder wie antwortet er ihnen darauf? Also wir gehen wieder in Markus 10, Vers 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihnen, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Ich springe wieder in Vers 41. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus beschreibt uns hier also das Wesen von wahrer Größe im Reich Gottes. Und anders als es in der Welt bei uns Menschen ist, ist Größe keine Frage von herausragenden Fähigkeiten, von Ansehen oder Macht. Es geht auch nicht um Politik, Diplomatie, Intrigen, um Durchsetzungsvermögen oder ähnliches. Wahre Größe in Gottes Reich zeichnet sich durch Dienen aus. Das heißt, wahre Größe zeichnet sich dadurch aus, dass ich den anderen in meinen Fokus stelle, dass ich vielleicht meine Bedürfnisse zurückstelle, dass ich demütig bin und dem anderen diene. Unser Herr lebt uns das genau vor. Er sagt, dass auch den Jüngern, auch der Sohn des Menschen, also er selbst ist nicht gekommen, um bedient zu werden, um groß zu sein und zu herrschen hier an dieser Stelle, sondern er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben. Und deshalb fordert er und darf er auch genau das von uns fordern, dass wir dienen. An einer anderen Stelle der Fußwaschung ist das auch eine der Aussagen der Fußwaschung. Jesus macht die als Herr die Aufgabe eines Dieners bei seinen Jüngern und sagt ihnen, ich habe euch ein Beispiel gegeben. So sollt ihr auch handeln. Da steckt noch viel mehr dahinter zwischen der Fußwaschung, das wäre mal ein anderes Thema. Aber auch das steckt mit darin. Jesus lebt uns vor, was wahre Größe im Reich Gottes ist. Ich fasse also mal kurz zusammen, was wir bisher aus der Bibel so entdeckt haben. Das erste ist, Gott bewertet die Dinge anders, als wir es tun. 1 Euro kann auch mal mehr wert sein als 1.000 Euro und ein freundliches Wort in der Garderobe vielleicht mehr wert als ein perfekt gespieltes, schön klingendes Lobpreislied. Wir sehen das vielleicht nicht immer so, aber bei Gott kann das entscheidend sein. Für Gott ist die Einstellung dahinter wichtiger als oder beziehungsweise ist das Entscheidende nicht die Tat an sich selbst. Und das Zweite, was wir lernen oder was wir gesehen haben, ist, dass wahre Größe sich durch Dienen auszeichnet und nicht durch Machtausübung oder Ansehen. Was wollen wir also jetzt für uns lernen? Was lernen wir daraus? Das Erste und Wichtigste ist, denke ich, ich will mein Denken erneuern lassen. Denn Gott bewertet die Dinge anders als ich. Ich stehe vielleicht öfters vorne in der Gemeinde. Ich mache Musik, ich predige ab und zu, ich mache manchmal Moderation. Ich stehe irgendwie oft im Rampenlicht und stehe vorne auf der Bühne. Aber das macht mich nicht wichtiger als andere. Das macht mich auch nicht besser als andere oder größer. Gibt es keinen Grund, mir irgendwie was darauf einzubilden, dass ich hier vorne stehe oder dass ich vielleicht in der Gemeinde sehr präsent bin. Ich kenne manche Leute gar nicht so gut, weil sie nicht so im Rampenlicht stehen und mich kennen vielleicht die Leute besser oder sehen sie öfters. Aber das hat nichts mit meiner Größe oder meinem Wert zu tun. Genauso wenig muss ich neidisch sein, wenn jemand anders vielleicht beliebter ist als ich, wenn er besser reden kann als ich, besser mit den Leuten umgehen kann als ich. Gott hat uns alle verschieden begabt. Und da ist es nun mal so, dass der eine das besser kann und der andere das besser kann. Und der eine ist für die Aufgabe im Rampenlicht geschaffen und der andere für die Aufgabe im Hintergrund. Und Gott hat auch dem einen mehr und dem anderen weniger anvertraut. Gott erwartet nicht von uns eine absolute Leistung oder eine Zahl an Bekehrten, die wir erreichen, oder eine Zahl an Predigten, sondern Gott geht es vor allem darum, dass wir das, was er uns anvertraut hat, von ganzem Herzen für ihn einsetzen. Und ich möchte behaupten, treue Beterinnen und Beter sind mindestens genauso wichtig wie gute Prediger und Lehrer, die vorne stehen. Und ein kleiner Fahrdienst kann genauso wichtig sein wie eine Verteilaktion von Bibeln in der Innenstadt. Und deswegen will ich lernen, meinen eigenen Dienst und den Dienst von meinen Geschwistern nicht nach den menschlichen Maßstäben zu bewerten, nach Ansehen, Beliebtheit, nach Präsenz, sondern ich will lernen, mich von Gottes Maßstäben leiten zu lassen und das Herz dahinter zu sehen. Und das Zweite, was ich lernen möchte, wenn wir schon danach streben, uns irgendwo zu überbieten und zu überflügeln, dann soll es im Dienen gegeneinander sein. Dazu möchte ich uns auffordern und antreiben, dass wir nicht um Ansehen, Macht und Geld kämpfen, auch nicht in der Gemeinde, sondern dass wir unserem Herrn nacheifern im Dienst für alle Menschen. Unsere Geschwister hier besonders, aber alle anderen Menschen um uns her. Dass unsere Größe durch unseren Dienst entsteht und nicht durch unser Ansehen, unsere Macht, unser Geld. Dass wir uns nicht gegenseitig so sehen, dass wir uns darauf nichts einbilden, dass wir nicht neidisch sind, sondern dass wir unserem Herrn nacheifern im Dienst. Das wünsche ich uns und dazu ermutige und ermuntere ich uns. Amen.